weiß nicht, ob ihr euch an einen Punkt in eurem Leben erinnern könnt, in einer Begegnung, die euch so peinlich war und ihr sie trotzdem über Minuten aushalten musstet und ihr nicht gewusst habt, wie ihr euch da rauswinden könnt. Ich war in der 9. Klasse und in der Zeit, da war mir der Glaube ganz arg wichtig. Neben dem Jugendkreis in unserer Gemeinde bin ich samstags immer in eine Teestube gegangen, wo ich da auch aktiv war. Nachmittags haben wir in Waiblingen schon auf der Straße eingeladen. Und mir war das Christsein ganz arg wichtig. Es war eine Zeit, in der ich immer im Sommer auf Freizeiten gewesen bin und mir der Glaube wirklich ganz, ganz wichtig war. An meiner Jacke, da trug ich so einen Aufstecker, Jesus lebt. Das sieht man heute kaum mehr. Damals war das sehr populär. Ich weiß nicht, die Älteren werden sich an sowas erinnern. Ich weiß nicht, hat jemand sowas auch schon mal getragen? Hände hoch. Ja, ganz zögerlich. Also ich habe damals so ein Ding getragen, gab es ganz verschiedene. Es gab dicke, so poppige. Und es gab so einen, erinnern sich bestimmt auch manche, es war so der seriösere, mit Rot und Jesus lebt drauf. Gell? Das war so der seriöse Ausgabe, die habe ich getragen. auf alle Fälle, es war an einem ganz normalen Schultag im Schulbus. Plötzlich fragt mich mein Freund, es war mein bester Freund, über 5 Jahre sind wir gemeinsam von unserem Ort in die gleiche Schule gegangen. Plötzlich sagt er zu mir, wir sind so gestanden, wir mussten stehen bis nach Waiblingen, und er sagt zu mir, was meinst du eigentlich, warum ihr anders seid? Ihr seid doch gar nicht anders als Christen. Warum denkst du, ihr seid andere Menschen? Das hat mir so aufgeregt, diese Frage, weil ich wusste tatsächlich keine Antwort darauf. Schlagartig war mir klar, im täglichen Leben bin ich gar nicht anders. 100.000 Situationen kamen mir in diesem Moment in den Kopf, aus dieser Woche, wo ich völlig daneben gehandelt habe. Es war mir sowas von peinlich. Ich war sprachlos. Ich habe gedacht, wenn der Bus nur schneller fahren würde, dass wir schneller an den Platz kommen. Aber es hat eine Zeit gedauert und er hat das nicht mal genossen. Aber ich bin dagestanden wie ein begossener Pudel. Da stand ich mit meinem Jesus-Aufstecker, musste zugeben, zu einer wirklichen Lebensveränderung war es nach meinem Denken nicht gekommen. In den christlichen Kreisen, in denen ich mich bewegt habe, sagte man oft, Jesus verändert dein Leben. Aber wie? Wie verändert er das? Durch einen chirurgischen Eingriff oder durch irgendeine Gehirnwäsche? Oder wie verändert Jesus das Leben? Manche sagen, wenn du Christ geworden bist, dann musst du halt warten und irgendwie verändert Gott dein Leben. Andere sagen, du musst aktiv sein, damit diese Lebensveränderung auch in deinem Leben greift. Wie ist das mit der Veränderung? Ist es Sache Gottes? Ist es meine Sache? Es gibt sehr viel Unklarheit an dieser Stelle. Und das hat mich tatsächlich als Jugendlicher schon umgetrieben. Und diese eine Begegnung, die hat mir einen ziemlichen Stich gegeben, dass so das Glück meines Christseins doch ziemlich getrübt war. Heute ist der 5. Gottesdienst in unserer Reihe zum Philipperbrief. Und der Text, an den wir heute kommen, der handelt eben von der Lebensveränderung von Christen in ihrem Leben. Paulus schreibt, in einer älteren Luther-Übersetzung heißt es so, schafft, dass ihr selig werdet, mit Furcht und Zittern. Denn Gott ist, der in euch wirkt, beides, das Wollen und das Vollbringen zu seinem Wohlgefallen. Wenn wir es etwas neuer übersetzen, nach der Einheitsübersetzung, dann heißt es, müht euch um euer Heil mit Furcht und Zittern. Denn Gott ist es, der in euch das Wollen und das Vollbringen bewirkt, noch über euren guten Willen hinaus. Paulus beginnt also mit der Anweisung, müht euch, schafft. Er betont das durch persönliche Fürwörter, euch und euer und macht damit deutlich, nimm deine persönliche Verantwortung im Glauben ernst. Sag mit Furcht und Zittern. Er sagt, es hat Folgen für die Ewigkeit. Es geht um Leben und Tod. Es geht um dein Leben und Tod. In der Theorie sagst du, beim Glauben geht es um die Ewigkeit. Aber lebst du so, dass man auch das Gefühl hat, es geht dir um die Ewigkeit? Paulus geht es zunächst um unseren Part an der Veränderung. Aber dann sagt er, Gott ist's, der in euch wirkt. Gott ist's, der in euch wirkt. Und jetzt geht es um Gottes Part. Wir könnten dieses griechische Wort, oder dieses Wort wirkt unterstreichen. Dahinter steht das griechische Wort energeo. Und da hören wir schon auch im Deutschen das Wort Energie. Es geht um die Kraftquelle für die Veränderung in deinem Leben. Gott gibt dir die Kraft, dass du diese Veränderung vollziehen kannst. Gott gibt dir die Kraft, um zu tun, was du tun willst. Gott gibt dir die Kraft, um zu tun, was du tun musst. Gott gibt dir die Kraft, um zu tun, was du als Recht erkannt hast. Das Mühen ist unser Part. Das Wirken Gottes Part. Es ist vielleicht wie bei einem Bauer, der seinen Boden bewirtschaftet. Der Bauer schafft ja nicht diesen Boden, sondern er kultiviert ja nur das, was ohnehin da ist. Paulus schreibt hier zu Christen, also zu Leuten, die einmal mit Jesus ein Leben begonnen haben, und sagt, entwickelt das, was ihr bereits empfangen habt. Wenn ihr wiedergeboren seid, dann beginnt jetzt auch zu wachsen. Aber eben, wie verhält sich dieser Part Gottes und unser Part, wie gehört das zusammen? Das ist etwas, wo uns immer wieder beschäftigt. Und wenn wir das für uns nicht klären, kann es unser Glaubensleben auch sehr trüben. Darüber möchte ich heute mit uns nachdenken. Erstens, Gottes Teil bei unserer Veränderung. Drei Mittel, die Gott gebraucht. Manchmal kommen Leute zu mir und sagen, es fällt mir so schwer zu glauben. Es fällt mir so schwer zu glauben. Dann denke ich, immer öfter sage ich es auch direkt, wie sieht es aus mit deinem Bibellesen? Liest du täglich die Bibel? Du kannst ja, und das muss ich lernen, das den Leuten auch zu sagen, du kannst ja nicht im Ernst denken, dass es mit deinem Glauben irgendwie eine Form annimmt, wenn du nicht in der Bibel liest. Die Bibel sagt, der Glaube kommt aus dem Hören, das Hören aber durch das Wort Gottes. Die Bibel verändert unsere Gedanken und damit uns. Wenn du dich wirklich ändern willst, musst du dich mit der Bibel beschäftigen. Lies die Bibel. Lern Bibelworte auswendig. Denke über die Bibel nach, über Worte der Bibel. Je mehr Raum Gottes Wort in deinem Leben bekommt, desto mehr wirst du dich in seinem Sinn verändern. Wir wissen es. Wir wissen es theoretisch. Die Bibel ist die Quelle Nummer eins, durch die Gott zu uns redet. Gott gebraucht zuallererst die Bibel, um uns zu verändern. Das Zweite, Gott gebraucht den Heiligen Geist. Wenn du Christ wirst, kommt Gott in dein Leben. Und zwar durch seinen Heiligen Geist. Was ist der Heilige Geist? Der Heilige Geist ist Gott, der in uns wohnt. Paulus sagt, der Heilige Geist ist Jesus, der gegenwärtige Jesus, der in uns wohnt. Paulus beschreibt dieses Wohnen des Heiligen Geistes in uns einmal so, und das finde ich einen sehr bemerkenswerten Satz. Wenn nun der Geist dessen, der Jesus von den Toten auferweckt hat, in euch wohnt, so wird derselbe, der Jesus von den Toten auferweckt hat, auch eure Leiber lebendig machen durch seinen Geist, der in euch wohnt. Also dieses neue Leben, das in uns angezündet ist durch unsere Wiedergeburt, wird durch den Heiligen Geist in uns lebendig. Worauf zielt Gottes Wirken in unserem Leben durch seinen Geist? Als Gott diese Welt erschaffen hat, sagt er, lasst uns Menschen machen. Und wie geht der Satz dann weiter? Wie? Nochmal? Genau. Lasst uns Menschen machen, ein Bild, das uns gleich sei. Also das heißt, das Ziel, und daran hat sich nichts geändert, das Ziel unseres Lebens ist, dass wir ein Bild wie Gott abgeben. Gottes ultimatives Ziel für uns ist, dass er dich nach seinem Bild verändern möchte. Zum Beispiel sagt die Bibel, sei demütig. Ich kann jetzt Gott bitten, dass er mein Ego zurücknimmt. Ich kann Gott in mir Raum geben, dass er durch seinen Geist meinen Egoismus zurückschneidet. Leider folge ich oft nicht seiner Vorstellung. Darum muss Gott bei uns einen dritten Weg wählen, um uns zu verändern, nämlich Gott gebraucht Lebensumstände. Gott gebraucht Lebensumstände. Wenn ich aus Gottes Wort keine Demut lerne, wird er durch Umstände mich demütig machen. Selbst so, wenn wir Probleme haben in unserem Leben, wenn wir Stress haben, wenn etwas nicht normal läuft, wenn es irgendwo Probleme, Schwierigkeiten gibt, dann ist plötzlich unser ganzer Fokus auf diesen Schwierigkeiten. Das, was Schwierigkeiten macht, das bekommt unsere ganze Aufmerksamkeit. Woher kommen meine Probleme? Verursache ich sie? Sind sie vom Teufel? Von Gott? Eigentlich ist gleichgültig, woher die Probleme kommen. Wichtig ist, Gott kann sie gebrauchen, wenn du es zulässt. Und in diesem Sinn sagt der Paulus einmal, wir wissen aber, dass denen, die Gott lieben, alle Dinge zum Besten dienen. Es gibt nichts, was das Leben eines Gläubigen betrifft, das ohne Gottes Erlaubnis passiert. Es heißt nicht, dass alle Widerfahrnisse, alle Dinge, die mich betreffen, gut sind. Wohl aber, alles kann zum Guten dienen, um mich Gott und Jesus ähnlicher zu machen. Wenn mich Gott Jesus ähnlicher macht, bringt er mich in Situationen, die auch Jesus durchgemacht hat. Jesus hat Zeiten der Einsamkeit erlebt. Jesus hat Versuchungen erlebt. Jesus hat Niedergeschlagenheit erlebt. Jesus hat Ärger erlebt. Jesus hat Stress erlebt. Jesus hat Ungeduld erlebt. Und der Apostel sagt über Jesus, so hat Jesus an dem er litt, Gehorsam genannt. Oft sind wir nicht bereit zu einer Veränderung, wenn wir nicht wirklich verzweifelt sind. Gott muss manchmal in unserem Leben ein riesiges Gewitter auffahren, damit wir hören, was er uns sagen möchte, weil wir eben sein Wort nicht hören, weil wir seinen Geist nicht zum Reden kommen lassen. Gott muss manchmal ein Gewitter schicken, um uns deutlich zu machen, tu das, verändere dich so. Gott wirkt zuerst durch sein Wort, dann durch den Heiligen Geist. Und wenn beides nicht wirkt, gebraucht er Umstände. Das ist Gottes Part. Aber alles das ist keine Gewähr, dass es bei uns zu einer Veränderung kommt. Denn Gott hat sich die Welt und uns Menschen so vorgestellt, und das gehört ja zum Adel von uns Menschen, dass wir einen freien Willen haben, uns zu entscheiden. Das ist etwas, das wir im Grunde genommen gar nicht recht begreifen und in eine Logik bringen können. Wieso Gott uns so gemacht hat, dass wir einen freien Willen haben, uns auch gegen ihn zu entscheiden. Und damit kommen wir zu unserem Part. Zweitens, unser Teil der Veränderung. Drei Entscheidungen. Drei Entscheidungen. Wir können uns einmal vorstellen, wir sind mit einem Schiff unterwegs auf dem Ozean. So ein nur eine große Wasserfläche ist vor uns. Wir haben so ein Schiff, da habe ich mir sagen lassen, da gibt es so einen Autopilot, den stellt man dann ein. Was weiß ich, wenn ich nach Osten will, dann stelle ich in diesen Autopilot ein Ost und dann fährt dieses Schiff nach Osten. Und jetzt kommt uns plötzlich unterwegs der Gedanke, eigentlich will ich nicht nach Osten, sondern nach Westen. Was kann ich tun? Das ist ja eine Frage, die vom Grundsatz her so oft an mich als Pastor gestellt wird. Wie kann ich mein Leben verändern? Und wie beim Schiff gibt es zwei Möglichkeiten, das Leben zu verändern. Das erste ist, du nimmst dieses Steuerrad und drehst es von Ost nach West. In die entgegengesetzte Richtung. Dann würde es nach Westen fahren. Aber natürlich ist logisch, der Autopilot will die ganze Zeit nach Osten. Und du musst dich schon ziemlich anstrengen, dass das Ding auf Westkurs bleibt. Irgendwann geht dir die Kraft aus und schuppdiwupp geht's nach Osten. So geht das. Im Leben sieht das so aus, du hast dich für Jesus entschieden, du hast bestimmte Dinge dir vorgenommen, die sollen sich in deinem Leben ändern, aber dann geht dir die Kraft aus, was weiß ich, du beginnst wieder mit dem Rauchen, du kannst wieder keine Disziplin beim Geldausgeben aufbringen, du konsumierst wieder jeden Abend deine paar Bier und deine Schnäpse oder du konsumierst wieder die Sexseiten im Internet. Es klappt einfach nicht, dass du auf diesem Kurs bleibst, den du dir vorgenommen hast. Willenskraft allein reicht für eine Veränderung nicht aus. Aber was dann? Damit kommen wir zur zweiten Möglichkeit. Ich finde es sehr bemerkenswert. Paulus in seinem Römerbrief hat er ja einen ersten Teil, so bis ins Kapitel 11, wo er so die innere Erneuerung, die Gott wirkt, ganz genau theologisch erklärt. Aber ab dem Kapitel 12, da beginnt er deutlich zu machen, eben wie diese Veränderung im Leben dann fruchtbar werden soll. Und an der Schwelle, Anfang von Kapitel 12, sagt Paulus, ändert euch durch Erneuerung eures Sinnes. Ändert euch durch Erneuerung eures Sinnes. Für die Bibel beginnt eine Lebensveränderung im Denken. In den Sprüchen heißt es einmal, mehr als alles andere achte auf deine Gedanken, denn sie entscheiden über dein Leben. Das lernen wir heute durch die moderne Psychologie. Sie ergibt, dass Denken das Fühlen bestimmt und das Fühlen bestimmt unser Handeln. Viele wollen eine Veränderung in ihrem Handeln, aber sie kommen nicht daran, dass sie an der Wurzel ansetzen, durch die das Handeln gesteuert wird, nämlich beim Denken. Es gibt keine Handlung ohne einen Gedanken, der dahinter steht. Im Bild, du musst den Autopilot verändern. Wenn du ihn korrigierst, ändert sich die Richtung automatisch. Es kostet dich dann keine Anstrengung mehr, in die neue Richtung zu fahren. Drei Entscheidungen sind dabei wichtig, damit es zu dieser Veränderung kommen kann. Erstens, entscheide, wie du über die Bibel denkst. Entscheide, wie du über die Bibel denkst. Wenn die Bibel Gottes erstes Mittel ist, das er gebraucht, um uns zu verändern, sollte jeder Christ sein Denken über die Bibel entsprechend verändern. Vielleicht war dir die Bibel bisher nicht so wichtig. Wenn sie dein Leben prägen soll, musst du den Autopilot deines Lebens entsprechend programmieren. Du musst dich entscheiden, ich möchte ein Mensch der Bibel sein. Im Grunde genommen eine einfache Entscheidung. Aber dein Christsein wird keinen Wert bekommen, wenn du diese grundlegende Entscheidung nicht triffst. Dann wirst du das Leben verfehlen. Jesus sagt über Gottes Wort, dein Wort ist die Wahrheit. Ist die Bibel auch für dich die Wahrheit? Oder wir haben vorhin diesen Psalm 1 gelesen, ein ganz grundlegender Psalm, wohl dem, der Lust hat am Gesetz des Herrn, also am Wort Gottes, der darüber nachdenkt, Tag und Nacht. Oder im Psalm 119 heißt es, dein Wort ist meines Fußes Leuchte und ein Licht auf meinem Weg. Ist die Bibel für dich Maßstab für dein Leben? Die Bibel ist Kanal Nummer 1, auf dem Gott sendet. Wenn du nicht täglich eine feste Zeit für die Bibel hast, wirst du kaum eine Veränderung in deinem Leben erfahren. Darum entscheide, wie du über die Bibel denkst. Zweitens, entscheide dich, dich ganz auf Gottes Geist zu verlassen. Wir haben gesagt, Gott gebraucht den Heiligen Geist, um mit seiner Kraft in uns zu wirken. Jesus illustriert das in diesem Wort, das wir vorhin, in diesem Bildwort vom Weinstock und die Reben. Wie eine Rebe, die keine Frucht bringt, aus sich selber, wenn sie nicht am Weinstock bleibt, so auch ihr nicht, sagt Jesus, wenn ihr nicht in mir bleibt. Ich bin der Weinstock, ihr seid die Reben. Wer in mir bleibt und ich in ihm, der bringt Frucht. Der Rebzweig ist ganz abhängig vom Weinstock. Ohne Verbindung zum Weinstock gibt es keine Trauben. Und Jesus zeigt daran, wie wir mit Gott verbunden sein sollen. Gott hat die Kraft. Seine Kraft erfüllt uns nicht automatisch, sondern wenn wir mit ihm in Verbindung stehen. Wir können uns ja vorstellen, dass wir einen Apfelbaum pflanzen, einen alten, einen kaputten Apfelbaum, der vielleicht nicht einmal Wurzel hat. Wir stecken ihn rein und warten bis im Herbst. Und kurz vor dem Erntedankfest gehe ich in den Supermarkt und kaufe ein paar Äpfel und hänge sie drumherum. Das ist ein komisches Bild. Aber so ist es manchmal mit uns Christen. Wir binden uns Werke um, damit es den Anschein hat, als machten wir Fortschritte. Aber oft sind das Dinge, die wir irgendwo aufgeschnappt haben. Aber das ist gar nicht das, was Gott in uns gewirkt hat durch seinen Heiligen Geist. Woher weiß ich, dass ich mit Gott verbunden bin? Woher weiß ich, dass Gott in mir wirkt? Ich denke, du kannst das Gebetsleben der vergangenen Woche einfach einmal betrachten. Dein Gebetsleben der vergangenen Woche. Dort, wo du um Dinge gebetet hast, da bist du mit Gott verbunden. Über das, was du nicht gebetet hast, bist du auch nicht wirklich mit Gott verbunden. Natürlich ist Gott um uns und wir leben in seiner Gegenwart. Aber es ist eine ganz andere Qualität, wenn du um die Dinge tatsächlich betest. Was es bedeutet, mit Gott verbunden zu sein, es bedeutet, regelmäßig und anhaltend zu beten über deine Entscheidungen, über deine Probleme, über deinen Stress, über Termine, über all das, was deinen Alltag ausmacht. Du lebst im Bewusstsein, dass Gott gegenwärtig ist. Du bist mit ihm ständig im Gespräch. Das bedeutet, sich auf Gottes Geist zu verlassen. Ich glaube, das ist etwas, wo Gott uns als Gemeinde auch hineinnehmen möchte. Darum finde ich das Gebet so ein wichtiges Thema, das uns die nächsten Monate und vielleicht auch Jahre begleiten sollte. Das ist eine zweite Entscheidung, die du treffen kannst. Und eine dritte, entscheide dich, wie du auf Ereignisse, auf Widerfahrnisse in deinem Leben reagierst oder antwortest. Von dem heute sehr bedeutenden Psychologen Viktor Frankl wird erzählt, er ist ja im Zweiten Weltkrieg im Konzentrationslager gewesen, und von ihm wird erzählt, oder er erzählt, wie ihm einmal an einem Tag alles abgenommen worden ist. Seine ganze Kleidung, seine Schuhe, splitternackt stand er da, er musste sogar seinen Ehering abgeben, und dann stand er vor diesen Soldaten. Ich kann mir gar nicht vorstellen, was das für ein Moment gewesen sein muss. Und dann berichtet er, plötzlich ist ihm deutlich geworden, dass es eine Sache gibt, die dir niemand nehmen kann, nämlich die Freiheit, wie du auf Umstände reagierst. Du kannst nicht aussuchen, was dir in der nächsten Woche passiert. Du kannst nicht wählen, wie dein Leben in den nächsten Monaten oder Jahren verläuft. Was wir aber können und was Viktor Frankl in seiner Psychologie, in seinem Konzept wichtig war, ist bewusst zu machen, was wir können, ist zu entscheiden, wie wir auf die Widerfahrnisse antworten. Der Apostel Jakobus sagt dazu, meine Lieben, erachtet es für lauter Freude, wenn ihr in mancherlei Anfechtung fallt und wisst, dass euer Glaube, wenn er bewährt ist, Geduld wirkt. Die Geduld aber soll ihr Werk tun bis ans Ende, damit ihr vollkommen und unversehrt seid und kein Mangel an euch sei. Christliches Leben ist ein Wachstumsprozess. So wie im Sport, je mehr du deine Muskeln bewegst, desto stärker wachsen sie. Und Jakobus meint, du kannst entscheiden, wie du auf die Umstände reagierst. Dann ist es ja so, ich und bestimmt ihr auch, wir erleben Menschen in gleichen Situationen. Einer klagt, der andere geht gestärkt daraus hervor. Einer kommt darin um, für den anderen wird diese Situation zu einer Goldgrube. Paulus sagt einmal, mit dieser Beobachtung im Hinterkopf, mehr noch, wir rühmen uns ebenso unserer Bedrängnis, denn wir wissen, Bedrängnis bewirkt Geduld, Geduld aber Bewährung, Bewährung Hoffnung. Die Art und Weise, wie Gott die Früchte des Geistes in unserem Leben hervorkommen lässt, Früchte des Geistes sind Liebe, Freude, Friede, Geduld, Geben, Hingabe, Liebe, all solche Dinge. Die Art und Weise, wie Gott das wirkt, ist, dass er uns in ganz gegensätzliche Situationen stellt. Wenn du Liebe lernen willst oder sollst, wird Gott dich mit Leuten zusammenbringen, die nicht einfach sind, lieb zu haben. Jesus sagt einmal, es ist ja kein Kinderspiel, es ist ja ein Kinderspiel, die lieb zu haben, die lieb sind. Oder wenn du Freude lernen willst, wird Gott dich in Probleme stellen, dass du ein Gespür dafür bekommst, Freude ist eigentlich etwas anderes wie oberflächlicher Spaß oder Zerstreuung. Wenn du Frieden lernen willst, lernst du das nicht im Urlaub, sondern im Chaos deines Alltags. Letzte Woche bekamen wir von unserer übergeordneten Finanzbehörde die Mahnung, wir sind nicht gut genug. Also ich sage euch, das hat mir furchtbar gestunken, weil ich eigentlich ganz anders darüber denke. Also hat mir furchtbar gestunken. Und ich habe lange überlegt, wie ich darauf reagieren soll. Am Ende habe ich meinen Beitrag erhöht. Denn ich weiß, und darüber habe ich in letzter Zeit euch öfter mal in Bibelstunden oder auch in Gottesdiensten darüber gesprochen. Ich glaube, Gott möchte, dass diese Gemeinde noch besser wird im Geben. In der Hingabe, Kraft, Zeit, aber auch im Geben von Geld. Die Lösung ist nicht, dass wir einen Millionär bekommen. Geben lernst du, wenn du etwas gibst, was für dich wirklich ein Opfer ist. Ich möchte euch bitten, prüft euch, ob ihr euren monatlichen Beitrag etwas erhöhen könnt. Glaubt mir, die Gewinner seid ihr selber, jeder Einzelne. Denn Jesus sagt, gebt, so wird euch gegeben. Der Millionär kommt nicht zuerst, sondern vielleicht als Antwort darauf, dass wir unsere Hausaufgaben erfüllt haben. Das ist ein Beispiel, aber einfach um deutlich zu machen, es liegt an uns, es sind immer wieder unsere Entscheidungen, wie wir auf Situationen reagieren. Ich habe euch so einen Zettel ausgeteilt, Fragen zum Nachdenken. Ihr könnt euch das einmal die nächsten Tage, euch mal eine Viertelstunde Zeit dafür nehmen. Wo läuft dein Leben falsch? Wo ist eine Veränderung nötig? Zweitens, wie versuchst du die Dinge zu ändern? Durch Handeln oder durch anderes Denken? Wie ist der Autopilot deines Lebens eingestellt? Entspricht deine Einstellung zur Bibel und zum Beten der Bedeutung, die Jesus dem Beten und der Bibel beimisst? Entspricht deine Reaktion auf Probleme Gottes Sicht von schwierigen Ereignissen? Welche Früchte möchte Gott in deinem Leben wachsen lassen? Was möchtest du heute in deinem Leben ändern? Und dann denk dran, die Bibel sagt, es geht beim Denken los. Die Kraft zur Veränderung kommt von Gottes Kraft und deinen Entscheidungen. Wenn du dich entscheidest, das Rechte zu tun, wird Gott dir die Kraft geben. Das meint Paulus, wenn er den Philippern schreibt, müht euch mit Furcht und Zittern um euer Heil. Denn Gott ist es, der in euch das Wollen und Vollbringen bewirkt, noch über euren guten Willen hinaus. Was immer du verändern willst, Gott will dir die Kraft dafür geben. Aber es beginnt immer damit, dass du die von Gott dir gegebene Freiheit annimmst und Entscheidungen triffst. Damals als Jugendlicher hatte ich aus Frust einen Jesus-Anstecker. Ab diesem Erlebnis natürlich sehr reflektiert ausgeschlichen, dass es nicht sofort auffällt, aber es hat wirklich in mir eine große Wirkung getan. Ich habe diesen Aufstecker, Jesus lebt, nicht mehr getragen. Heute bedauere ich das und ich wünsche euch allen, die ihr da seid, dass ihr euer Licht nicht unter den Scheffel stellt, sondern dass wir begreifen, Jesus möchte durch uns in dieser Welt leuchten. Er möchte diese Welt hell machen durch unser Zeugnis, indem wir Menschen werden, die ihr Leben verändern, indem sie mutige Entscheidungen treffen für ein Leben in seinem Geist und Sinn. Amen. Ich habe den Gustl Fuchs gebeten, dass er mit uns zum Schluss betet. Wir wollen jetzt eine Zeit des Gebets haben.